ARD. Stellt euch vor, ihr nehmt ein Medikament und dann wird klar, das ist ein Fake, der Inhalt könnte euch sogar töten. Genau das ist Paula aus Österreich passiert.
Ich habe Schaum vom Mund gehabt und mein Freund hat gesagt, ich habe immer die Augen offen gehabt und hab gekrampft und habe gerade ausgestarrt.
Paula, die eigentlich anders heißt, wollte abnehmen mit einer Abnehmspritze. Auf der stand zwar Ozempic drauf, aber der Inhalt war ein ganz anderer. Und er hätte tödlich sein können, so sagen es Paula die Ärzte im Krankenhaus, die ihr Leben schließlich retten. Deutschland ist europaweit eines der Top-Ziele für gefälschte Ware. Und hier landen schon lange nicht mehr nur Fake-Markenklamotten, sondern auch Fake-Medikamente. Und nicht nur Abnehmspritzen werden gefälscht, sondern zum Beispiel auch Krebsmedikamente. Bei Kriminellen boomt das Geschäft. Experten sagen sogar, der Handel mit gefälschten Arzneimitteln ist inzwischen lukrativer als mit Drogen wie Kokain. Kolleginnen von mir haben für eine investigative Doku den Weg gefälschter Luxusmarken und Medikamente verfolgt und undercover die Produktionsstätten und die kriminellen Netzwerke dahinter aufgedeckt. Was Jessica Ostermünchner, Susan Penack und Arneke Müller dabei entdeckt haben und warum es so schwer ist, diesen Handel mit gefälschten Produkten zu stoppen, wisst ihr in 10 Minuten. Und damit hi zu einer neuen Folge von 10 Minuten Wirtschaft, heute mit mir, Melanie Böff. Übrigens, von uns gibt's Montag bis Freitag neue Folgen für euch in der ARD Audiothek oder überall sonst, wo ihr gerne Podcasts hört. Und bei mir ist jetzt Jessica Ostermünchner. Hi Jessica, schön, dass du da bist.
Hallo.
Ja, in eurem Film geht es ja um gefälschte Markenprodukte. Das sind Klamotten und Luxusartikel. Aber ihr habt ja auch zu gefälschten Medikamenten recherchiert. Und das, muss ich sagen, klingt jetzt wirklich gefährlich und kann einem auch ganz schön Angst machen, oder?
Ja, in der Tat. Also das ist gefährlich, so muss man es leider sagen. Wie der Fall aus Österreich ja auch schon zeigt, ne? Ohne rechtzeitige Behandlung hätte Paula tatsächlich sterben können. Also im schlimmsten Fall endet die Einnahme von gefälschten Arzneimitteln tödlich. Entweder, weil die Fakes völlig andere Wirkstoffe haben als das Originalmedikament oder weil die Dosierung einfach nicht stimmt oder aber auch, weil einfach nur Wasser drin ist, obwohl Krebsmedikament draufsteht. Und das ist dann natürlich besonders tragisch. Aber auch die Recherche selbst war gar nicht mal so ungefährlich. Vor allem, weil es sich einfach oft um Drogendealer und organisierte Kriminelle handelt, die auf das Geschäft mit Fake-Medizin umgestiegen sind.
Krass, also gar nicht mehr Drogen, sondern jetzt Fake-Medizin.
Genau, und umso erschreckender ist es, wie leicht man mit gefälschten Medikamenten in Berührung kommen kann.
Wie genau? Also wo werden denn diese Fakes angeboten?
Ja, oft bieten die Fälscher ihre Ware ganz einfach in Online-Shops an, die sie extra dafür erstellt haben. Und die sehen aus wie echte Online-Apotheken, sind aber fake. Skeptisch sollte man werden, wenn dort in erster Linie Potenzmittel, Muskelaufbaupräparate, Schlaf-, Schmerzmittel oder Schlankheitspillen angeboten werden. Oder wenn mit großen Rabatten gelockt wird. Denn das dürfen deutsche Versandapotheken nicht. Und man kann, man kann ganz unten, wo auch das Impressum sein sollte, nach dem grünen EU-Sicherheitslogo suchen. Das ist der Nachweis dafür, dass es eine echte Apotheke ist. Und wenn das fehlt, würde ich da nicht kaufen.
Ah, das ist ja nochmal eine gute Info, das grüne EU-Sicherheitslogo. Daran kann ich das also erkennen, dass es sich um eine seriöse, echte Apotheke handelt. Wusste ich auch noch nicht. Sehr, sehr gut. Eure Recherche zu den gefälschten Medikamenten hat euch ja auch in die Türkei geführt. Warum genau dorthin?
Weil wir uns gefragt haben, wie der Arzt von Paula überhaupt an die gefälschte Abnehmspritze gekommen ist, die er ihr gegeben hat. Und da führen die Lieferwege tatsächlich in die Türkei. Da kann man jetzt aber nicht einfach hinfahren und nach gefälschten Medikamenten fragen, sondern das läuft über Kontakte. Und die hat sich der Privatermittler, den wir begleitet haben, über Monate hinweg aufgebaut und schließlich in Istanbul getroffen. Zum Beispiel in einem öffentlichen Café. Da lagen dann die gefälschten Abnehmspritzen auf dem Tisch und es wurde über gute und weniger gute Qualität gesprochen. Und das hat jetzt nicht unbedingt für Aufsehen gesorgt, sage ich mal.
Ach, das ist ja auch krass. Aber jetzt mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen. Jessica, das war ja schon auch wirklich teilweise eine gefährliche Recherche. Also hattet ihr da zwischendurch auch mal Angst?
Ja, tatsächlich. Man muss wirklich vorsichtig sein und vor allen Dingen zum richtigen Zeitpunkt die Kameras einfach auch mal weglegen, um nicht aufzufallen.
Absolut, das kann ich mir gut vorstellen. Diese Fälscher, die sitzen ja auch überall auf der Welt. Offenbar ist aber jetzt, wie du sagst, auch Türkei inzwischen so eine Art Hotspot in Sachen Fakes. Warum boomt jetzt der Fake-Handel in der Türkei gerade so?
Der Handel mit Fakes ist für die Türkei ein riesiger Wirtschaftszweig. In erster Linie sind es Fake-Klamotten, die gehandelt werden, aber eben auch Medikamente. Und die Türkei ist nach Indien und China das drittgrößte Land, das mit der Herstellung von und mit dem Handel mit gefälschten Waren zu tun hat. Also selbst wenn die Waren nicht in der Türkei hergestellt wurden, werden sie oft über die Türkei verkauft. Ja, auch weil die geografische Lage dafür einfach ideal ist. Das Land liegt genau zwischen Asien und Europa, da führen einfach viele Handelswege lang.
Klar, aber Fälscherwerkstätten, die gibt es ja auch überall auf der Welt, oder?
Und tatsächlich. Europol hat in der letzten größeren Aktion gegen Medikamentenfälscher mehrere illegale Labore in Italien hochgenommen und dort auch über 300 Personen verhaftet und über 5 Millionen gefälschte Medikamente beschlagnahmt.
5 Millionen? Mhm, wow.
Das ist eine ganze Menge. Und auch der Zoll in Deutschland hat immer wieder mit Medikamentenfälschern zu tun und Verkäufern. Und im Rahmen unserer Recherche habe ich auch mit dem Zoll in Essen gesprochen, mit Heike Sennewald, die dort Zollverhandlungsbeamtin ist. Und die hat mir Folgendes Interessantes erzählt.
Das war eine Gruppierung, die haben sich tatsächlich aufgestellt wie eine Firma. Also es gab den Manager, es gab den Einkäufer, es gab den ITler, es gab die Werbebeauftragte, es gab den Finanzmanager, es gab den Lageristen, es gab die Arbeiter, die verpackt und versendet haben.
Also das klingt ja komplett professionell organisiert, oder?
Genau, und das nutzen Kriminelle aus, sagt auch der Arzneimittelkriminalitätsforscher Arne Sinn, mit dem ich in der Uni Osnabrück gesprochen habe.
Wer heute noch in Drogen macht, der ist verrückt, könnte man sagen. Warum? Weil der Kontrolldruck hoch ist, weil die Strafen drastisch sind, weil wir viel über Drogenhandel schon wissen, weil wir jahrzehntelang damit Erfahrung haben. Dieser Kontrolldruck, dieser Sanktionsdruck, der existiert auf dem illegalen Arzneimittelmarkt überhaupt nicht.
Und deshalb lohnt sich das Geschäft für die Fälscher so sehr.
Ihr habt ja für den Film einen Privatermittler begleitet, der in Istanbul dann auch zahlreiche Fälscherwerkstätten für Kleidung, Schuhe, aber auch Taschen auswendig gemacht hat. Was hat euch vor Ort vielleicht so am meisten schockiert, wenn man das sagen kann?
Also erstmal waren wir überrascht, wie viele es von diesen Fälscherwerkstätten in Istanbul gibt und wie gut die teilweise auch organisiert sind. Wir haben Fabriken gesehen, die waren ziemlich modern mit teuren Maschinen und da werden pro Tag mehrere hundert Markenschuhe gefälscht. Und andere Fabriken, die haben eher improvisiert gewirkt. Aber bei keiner dieser Werkstätten hat man von außen geahnt, was drinnen passiert.
Nämlich?
Ja, es gab ein Gebäude, was völlig heruntergekommen war und es total stark nach Chemikalien roch. Und besonders erschreckend waren dann da die Arbeitsbedingungen. Da hat zum Beispiel auch ein Kind gearbeitet, ein 14-jähriger Junge. Und wir haben dann erfahren, dass er schon mit 11 dort angefangen hat zu arbeiten. Er sei aus Syrien geflüchtet, hat er erzählt, und besitze keinen Pass. Und dann haben wir später mit einem türkischen Anwalt darüber gesprochen und der meinte, dass das leider die Realität dieser Branche sei. Also die Fälscher nutzen die Notlage von jungen Geflüchteten einfach aus.
Furchtbar, aber warum wird denn so wenig unternommen gegen diese Fälschung?
Also die Schwierigkeit ist, dass die Markeninhaber, also die Luxuslabels selbst, aktiv werden müssen. Die müssen zum Beispiel Privatermittler in solche Fabriken in die Türkei schicken, um Beweise zu sammeln. Und das ist natürlich ein enormer Aufwand. Und uns wurde auch erzählt, dass das eigentlich ein Kampf gegen Windmühlen ist. Also wenn man eine Fabrik hochnimmt, öffnen die Fälscher 3 Straßen weiter einfach die nächste.
Das kann ich mir vorstellen. Ihr habt ja auch in Deutschland Luxusfakes gekauft. Zum Beispiel war da so ein Balenciaga-Schuh dabei, der kostet im Original knapp 1000 Euro. Und eine Fake-Tasche von Gucci. Wie kommt die Ware denn dann von der Türkei nach Deutschland? Und wo genau kann man sie denn am Ende bei uns kaufen?
Ja, die Fakes werden einfach in großen Kartons verschickt. Also zum Beispiel wirklich mit DPD oder GLS, egal welches Unternehmen. Es sind ganz normale Postlieferanbieter. Und meine Kollegin Susan war gemeinsam mit dem Privatermittler in einem Einkaufszentrum in Istanbul unterwegs, wo nur Fake-Kleidung verkauft wurde. Und die beiden haben da kurz rumgefragt, wie man denn große Mengen nach Deutschland bekommen würde. Und ja, schwupps, saßen die beiden bei einem Cargo-Unternehmen im Büro und haben Preise verhandelt. Also das ging relativ fix und unkompliziert. Und ja, also direkt neben dem Einkaufszentrum gab es also zahlreiche und gibt es zahlreiche Anbieter, die nur Kleidung verschicken. Und die liefern dann an ein Zentrallager in Deutschland, so erzählten sie. Und von dort wird es dann weiterverteilt. Das heißt, die Ware wird dann bei TikTok oder Instagram öffentlich beworben. Und so konnten wir dann auch in Deutschland so ein Lager finden. Also man kann also einfach zu so einem Fake-Shop fahren und ganz entspannt Luxus-Fakes kaufen, mitten in Deutschland.
Und dann wird das einfach versandt, ganz quasi normal.
Ganz genau, richtig.
Was unternehmen denn deutsche Behörden dagegen?
Ja, auch da ist wieder wichtig zu wissen, dass die betroffene Marke Anzeige erstatten muss, damit überhaupt ermittelt wird. Die deutschen Behörden wissen generell über diese Fake-Klamottenlager Bescheid, wollten uns aber keine Auskunft erteilen, wie genau sie dagegen vorgehen. Ähnlich sieht es auch beim Zoll aus. Auch der hat uns bestätigt, dass sie durchaus aktiv sind, aber bei der Flut an Paketen natürlich jetzt nicht jedes Paket kontrollieren können. Klar. Also ja, das heißt, der Zoll kontrolliert nicht ins Blaue hinein, sondern nur bei einem konkreten Verdacht. Und dafür muss halt eine Marke einen Antrag stellen und dem Zoll genau erklären, worauf er zu achten hat und woran man die Fälschung dann überhaupt im Zweifel erkennt.
Okay, also das ist wirklich ja ein Kampf gegen Windmühlen, so klingt das zumindest. Vielen Dank, Jessica, für die ganzen Infos und für eure Recherche, die ja wirklich ganz schön gefährlich zum Teil war.
Sehr gerne.
Falls ihr euch jetzt fragt, ob ihr euch strafbar macht, wenn ihr gefälschte Klamotten zum Beispiel kauft bzw. auf so einen Fake reinfallt, können wir euch beruhigen. In Deutschland ist das nicht verboten, solange ihr nur für euren eigenen Bedarf kauft. Aber, und das hat ja eben das Gespräch mit meiner Kollegin Jessica auch nochmal deutlich gemacht, es gibt ein krasses Gesundheitsrisiko bei diesen Fakes. Das gilt natürlich vor allem für die Medikamente, aber auch die Klamotten, Schuhe und Taschen enthalten ganz oft giftige Chemikalien. Auch das haben ja meine Kolleginnen bei ihrer Recherche belegen können. Die ganze Doku von Jessica und ihren Kolleginnen heißt Billig bis tödlich, Fälschern auf der Spur, und die findet ihr in der ARD Mediathek, also schaut doch gerne mal rein. Und damit sage ich für heute Tschüss und bis morgen.